Ich begrüße euch alle herzlich zu unserem dritten Adventsgottesdienst. Und wenn du heute hier zu Gast bist oder zum ersten Mal da bist, dann möchte ich dich ganz besonders begrüßen. Schön, dass du da bist. Nur noch wenige Tage bis zum Weihnachtsfest und ich freue mich drauf. Ich bin ein großer Fan vom Weihnachtsfest. Ich mag es zum Beispiel, mir Weihnachtsfilme anzuschauen. Besonders die lustigen Filme. Ich mag zum Beispiel den Film Kevin allein zu Haus oder Kevin allein in New York. Ich mag aber auch den Film Schöne Bescherung, die Familie Griswold. Auch sehr lustig. Und selbst The Grinch finde ich cool. Ich mag aber auch tiefe Filme wie Family Man oder auch das Original Ist das Leben nicht schön mit James Stewart. Ich liebe es gemütlich, mit der Familie zusammenzukommen, während es draußen kalt ist und idealerweise schneit. Ich liebe es, die Freude in den Kindern zu sehen, die voller Begeisterung aufs Weihnachtsfest warten. Ich liebe es, Weihnachtslieder zu hören, mehr zu hören als zu singen, muss ich zugeben. Ich liebe es auch, die Weihnachtslichter überall in den Häusern zu sehen. Bei uns in der Nachbarschaft gibt es eine Familie, die hat da echt eine Leidenschaft dafür. Also die fängt da schon 6 Wochen vorher mit an. Und bei denen im Garten gibt es wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Und alles natürlich in Lichtern. Da gibt es einen Weihnachtsmann, der klettert da die Hauswand hoch. Da gibt es Rentiere auf dem Dach. Da gibt es Geschenke, die rumliegen. Und wie gesagt, alles in Lichtern. In den Bäumen hängen irgendwelche Kugeln und Tannenzapfen fallen da runter und so weiter und so weiter. So, das ist echt bemerkenswert, was die da auf die Bühne bringen. Ja? Ich mag es auch, gut zu essen. Und ich mag es, sich gegenseitig zu beschenken. Die Tradition des sich gegenseitigen Beschenkens im Zusammenhang mit der Geburt Jesu geht wahrscheinlich bis zu den 3 Weisen aus dem Morgenland zurück, die vor 2000 Jahren den geborenen Jesus besucht hatten, um ihm kostbare Geschenke zu überbringen und ihm Ehre zu erweisen. Diese Männer waren Sterndeuter. Heute würde man sagen, sie waren Astronomen oder Wissenschaftler. Und in unserer Reihe von Adventsgottesdiensten gehen wir durch verschiedene Aspekte hindurch, die den Sterndeutern geholfen hatten auf ihrem Weg zu Jesus. Wir hatten vor 2 Wochen gehört, dass sie zum Beispiel voller Hoffnung losgezogen sind und welche besondere Eigenschaft Hoffnung ist, welche Kraft in der Hoffnung auch steckt. Letzte Woche haben wir gehört, dass sie sich von dem Licht des Morgensterns leiten ließen und dass wir alle auch Licht und Orientierung in unserem Leben brauchen. Ich möchte heute darüber reden, dass sie gemeinsam unterwegs waren und wie wertvoll es ist, Weggefährten im Leben zu haben, mit denen man gemeinsam ein Ziel verfolgen kann. Und weil die Geschichte in den letzten beiden Gottesdiensten nicht vorgelesen wurde, wollte ich es heute mal tun. Wir lesen in Matthäus 2 ab Vers 1. Jesus wurde zu der Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem in Judäa, antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg, und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Ich habe mich gefragt, warum steht diese Geschichte in der Bibel? Was möchte uns Gott in dieser Geschichte zeigen? Was können wir daraus lernen? Ich denke, Gott möchte sicher, dass wir erkennen, was für ein besonderes Ereignis es war, als er vor 2000 Jahren in der Gestalt eines Babys in die Welt kam. Und dass es Menschen gab damals, die das realisiert hatten. Genauso wie es heute Menschen gibt, die das realisieren und auch gebührend feiern. Jesu Geburt ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Bei mir auf Arbeit haben wir jedes Jahr ein Weihnachtsfest, bei dem wir auch meistens einen prominenten Gast dabei haben. Und dieses Mal wollte ein christlicher Buchautor sein Buch vorstellen. Und in diesem Buch geht es um christliche Fußballstars und wie sehr ihnen ihr Glauben auch Kraft gibt. Das Buch heißt Was macht dich stark? Und der Autor heißt David Kadel. Und er hatte auch im Vorfeld ein paar Bücher zur Verfügung gestellt. Und diese Buchvorstellung musste aber im Vorfeld genehmigt werden. Und die Abteilung, die dafür zuständig war, lehnte das ab. Und ein Kollege erzählte mir davon und er regte sich dann total über diesen Buchautor auf. Ja, der kommt hierher und will über Christentum reden und er hat auch das Buch gelesen. In dem Buch kommt 50 Mal das Wort Jesus vor und 100 Mal das Wort Glauben. Was soll denn das? Wir haben hier ein Neutralitätsgebot und so weiter und so weiter. Und für mich wurde nicht so richtig klar, was eigentlich das Problem war. Es sollte ja im Rahmen einer Weihnachtsfeier passieren. Und die Weihnachtsfeier ist ein christliches Fest. Da geht es doch um die Geburt Jesu. Und ich dachte mir, wir wollen hier Integrationsarbeit leisten und trauen uns nicht beim Weihnachtsfest über Jesus zu reden oder über den christlichen Glauben. Und ich habe deine Kollegen direkt gefragt, was ist denn deine Sorge? Was wäre das Worst-Case-Szenario für dich? Dass einer der Jungs mit Migrationshintergrund hier plötzlich Interesse am christlichen Glauben hat? Menschen werden immer unterschiedlich auf Jesus reagieren. Das sehen wir auch in der Geschichte mit den Sterndeutern. Wir sehen hier sogar einen starken Kontrast zwischen ihnen und dem König Herodes. Die Sterndeuter waren total begeistert, die waren froh über Jesu Ankunft. König Herodes hat sich geärgert, er sah sich in seiner Macht bedroht und er wollte Jesus umbringen lassen, wie wir dann später noch lesen können. Ich habe für heute 3 Punkte, über die ich reden möchte. Und ich werde euch ein wenig dabei über mein Sportstudium erzählen und das Beispiel eines Marathonläufers bringen, der sich unter uns befindet. Der sich genauer gesagt gerade in der Kinderklasse befindet und dort aushilft. Wer könnte das wohl sein? Ihr werdet es noch erfahren. Während des Zivildienstes habe ich einen jungen Mann namens Daniel kennengelernt. Und Daniel hatte eine total positive Ausstrahlung auf mich. Er war mir sehr sympathisch. Und wie sich dann ziemlich bald herausstellte, war Daniel ein disziplinierter Radsportler. Und Daniel erzählte mir dann von einem Sporteignungstest fürs Sportstudium, für das er sich gerade vorbereitete. Und ich war genau zu dieser Zeit ziemlich orientierungslos. Ich wusste gar nicht, was ich eigentlich machen will nach dem Zivildienst. Und als er mir dann von diesem Sportstudium erzählte, fing ich an nachzudenken und ich dachte mir so, das ist es, Sport. Ich sollte Sport studieren. Ich war immer sportlich. Ich war in der Schule sportlich, ich war in verschiedenen Sportvereinen, auch erfolgreich. Sport hat mir immer Spaß gemacht und war eigentlich das Einzige, was ich richtig gut konnte. Also meldete ich mich ebenfalls für diesen Sporttest an und fing dann an zu trainieren. Ich machte mir einen Trainingsplan, ich ging dann regelmäßig laufen, turnen und schwimmen. Und wenn ich mal keine Motivation hatte, dachte ich an Daniel. Ich dachte, bestimmt trainiert er gerade wieder. Ich sollte auch trainieren gehen. Daniel verstand es, mich auf eine positive Art zu motivieren. Und wir beide schafften dann diesen Test und begannen das Studium der Sportwissenschaften. Und das war eine aufregende Zeit. Ich mochte dieses Wir-Gefühl. Ich mochte es, mit Trainingsanzug einfach zur Uni zu fahren. Ich mochte es, dass jeder Sportler, jede Sportlerin mindestens eine eigene Spezialdisziplin hatte und auch richtig gut darin war. Und ich mochte es, dass wir uns alle gegenseitig motiviert hatten. Das Studium war mental gesehen und auch physisch gesehen ziemlich tough. Also ich erinnere mich, ich muss gestehen, es gab die eine oder andere schlaflose Nacht. Gerade wenn am nächsten Morgen Prüfungen in Fächern wie Gymnastik und Tanz oder Schwimmen anstanden. Ihr müsst euch vorstellen, ich musste mit einer eng anliegenden Hose und Ballettschuhen antanzen. Ja. Und es war mir unangenehm und ich habe mich wirklich lange, lange davor gedrückt. Gott sei Dank gab es in der Gemeinde damals eine Schwester, Rally hieß sie, sie war Tanzlehrerin. Und ich habe sie gebeten, mich zu trainieren. Und sie hat mich dann, weiß ich, 6 Wochen oder 8 Wochen lang trainiert und dann habe ich die Prüfung geschafft. Oder auch Schwimmen. Weil ich dachte eigentlich immer, ich wäre ein guter Schwimmer. Ja, ich habe all die Abzeichen in der Schule gemacht, bis zu meinem Studium. Ja, ihr müsst euch vorstellen, meine Schwimmlehrerin, die hieß Roswitha Krause, war ehemalige Weltmeisterin und Olympiasiegerin im Schwimmen. Und die Frau war echt krass. Die war extrem. Ich sage nur alte DDR-Schule. Was hat mir geholfen? Was hat mir geholfen, mein Studium zu Ende zu bringen? Ich denke, die Tatsache, dass ich Weggefährten wie Daniel hatte, hat mir sehr geholfen. Es hat mir aber auch geholfen, Gott in meinem Leben zu haben. Während meines Studiums bin ich dann immer ein Christ geworden. Und dadurch hat sich meine ganze Perspektive total verändert. Und ich wollte mein Bestes nun für Gott geben. Und die Tatsache, dass ich ein Ziel vor Augen hatte, hat mir sehr geholfen. Ich wollte unbedingt dieses Studium zu Ende bringen. Jetzt müsste ein Foto erscheinen. Jawohl. Ojas, ich habe von Ojas geredet. Hier seht ihr den Ojas, wie er vor kurzem den Berliner Marathon gelaufen ist. Und ich dachte mir so, wow, genau. Ich dachte, wow, was für eine Leistung. Habe ich einfach mal so nebenbei mitbekommen. Und ich bin dann zu Ojas gegangen und gesagt, Ojas, wie hast du das geschafft? Was hat dir geholfen, diese lange Strecke bis zum Ziel zu laufen? Und Ojas hat mir dann drei Antworten gegeben. Er hat gesagt, es hat mir geholfen, mit vielen anderen zusammenzulaufen. Dann hat er gesagt, ich habe während des Laufs ständig gebetet, ständig zu Gott gebetet und das hat mir geholfen. Und er hat gesagt, ich wollte unbedingt im Ziel ankommen. Das waren dieselben drei Punkte, die auch mir geholfen hatten, mein Studium zu Ende zu bringen. Und über diese drei Punkte möchte ich jetzt noch kurz reden. Der erste Punkt ist, laufe nicht allein. Es macht einen riesen Unterschied, ob man eine lange Strecke mit jemandem zusammenläuft oder allein. Wenn man mit anderen zusammenläuft, dann kann das einen zusätzlichen Antrieb geben und man kann sich gegenseitig ziehen. Ich denke, das können die Läufer unter uns sicher bestätigen. Ein Sprichwort sagt, allein läuft man schneller. Gemeinsam läuft man weiter. Unser Leben ist kein 100-Meter-Sprint, sondern eher ein Marathonlauf. Und wenn du es ins Ziel schaffen möchtest, dann brauchst du Weggefährten. Die Sterndeuter damals waren auch gemeinsam unterwegs. Sie waren Weggefährten und hatten gemeinsam eine weite Strecke zurückgelegt und auf dieser Strecke sicher viele Herausforderungen zu überwinden. Aber sie waren füreinander da. Es ist so ein Segen, Weggefährten im Leben zu haben. Es war nie Gottes Plan, dass wir alleine durchs Leben gehen müssen. Egal, ob du Single bist oder ob du verheiratet bist. Auch Verheiratete können allein sein. Du brauchst Weggefährten. Gemeinschaft ist Gottes Antwort auf Einsamkeit. Und wenn du es alleine versuchst, wirst du es nicht schaffen, Gottes Plan zu erfüllen. Die Welt möchte uns weismachen, dass wir niemanden brauchen, um klarzukommen und erfolgreich zu sein. Dass man möglichst unabhängig sein soll. Unabhängig mit Finanzen, unabhängig in Beziehungen. Menschen sind eher eine Last. Das Ideal ist dieser einsame Cowboy aus der Marlboro-Werbung, der alles unter Kontrolle hat und alleine durch die Prärie reitet. Dieser einsame Wolf. Gott sieht das ganz anders. Und wer weiß das besser als derjenige, der uns geschaffen hat? Er sagt, wir brauchen einander so, wie in unserem Körper das eine Glied das andere Glied braucht. Es ist einfach klug, enge und tiefe Beziehungen im Leben zu haben. Du kommst so besser durchs Leben. Das hat schon der weise König Salomon vor 3000 Jahren aufgeschrieben. Wir lesen mal passend dazu im Prediger 4, ab Vers 9. Da steht, zwei sind allemal besser dran als einer allein. Wenn zwei zusammenarbeiten, bringen sie es eher zu etwas. Wenn zwei unterwegs sind und hinfallen, dann helfen sie einander wieder auf, die Beine. Aber wer alleine geht und hinfällt, ist übel dran, weil niemand ihm helfen kann. Wenn zwei beieinander schlafen, können sie sich gegenseitig wärmen. Aber wie soll einer allein sich warm halten? Ein einzelner Mensch kann leicht überwältigt werden, aber zwei wehren den Überfall ab. Noch besser sind drei. Es heißt ja, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Diese Verse verdeutlichen, wie wertvoll unsere Beziehungen sein können. Zusammen zu sein und zusammen zu arbeiten hat laut dieser Bibelstelle mindestens vier Vorteile. Vorteil Nummer eins, man hat guten Lohn für seine Arbeit. Gemeinsam kann man viel mehr erreichen als allein. Gemeinsam kann man produktiver sein als allein. Zweitens, es gibt Hilfe in der Not. Man kann sich gegenseitig helfen, mit Niederlagen umzugehen. Und Niederlagen gehören zum Leben. Man kann sich helfen, wieder auf die Beine zu kommen, wie es hier heißt. Drittens, man kann sich gegenseitig unterstützen. In Beziehungen kann man sich praktisch, geistlich und auch emotional unterstützen. Salomon fragt hier, wie soll einer allein sich warm halten? Und viertens, Beziehungen geben uns Sicherheit. Zu zweit kann man eher widerstehen und ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell, heißt es hier. Und jeder von uns hat das Bedürfnis nach Sicherheit. In der Gemeinschaft lernst du vor allem auch mit anderen klarzukommen. Das ist definitiv die eine Sache, die ich im Laufe der Jahre hier in der Gemeinde gelernt habe und auch weiterhin lerne. Wenn du es vermeidest, anderen näher zu kommen, dann lernst du nicht zu kooperieren. Und Kooperation ist eine der Hauptlektionen des Lebens. Jeder von uns läuft anders. Jeder von uns läuft in einem anderen Tempo. Jeder ist anders. Aber wenn wir uns aufeinander einlassen, dann lernen wir auch, Kompromisse zu machen. Die Frage ist, bist du kompromissbereit? Eine meiner Abschlussprüfungen war im Fach Trainingswissenschaften. Es war eine mündliche Prüfung. Und ich habe mich gut darauf vorbereitet, bin dann dahin und mein Ergebnis war die Note 3. Und ich war danach total enttäuscht. Und bin dann auf den Professor zugegangen, habe ihn gefragt, woran es lag, was ich hätte besser machen können. Und er hat mich dann nur gefragt, naja, wie haben Sie sich denn vorbereitet? Haben Sie alleine gelernt oder in einer Lerngruppe? Sind Sie ein Einzelgänger oder ein Teamplayer? Und diese Frage hat mich ziemlich herausgefordert. Ich hatte mich nur alleine vorbereitet. Und er erklärte mir dann, dass man in einer Gruppe sich gegenseitig abfragen kann, dass es da meistens jemanden gibt, der mehr weiß als du und einen Tipps geben kann und dass 10 Ohren mehr hören als nur 2 Ohren und so weiter. Und er hatte recht. Henry Ford, der Gründer des berühmten Automobilherstellers Ford, hat mal gesagt, zusammenkommen ist ein Beginn. Zusammenbleiben ist ein Fortschritt. Und zusammenarbeiten ist ein Erfolg. In unserer Zusammenarbeit steckt so eine Kraft. Ich habe vor wenigen Wochen beim Erziehungsworkshop das Beispiel von Pferden gebracht. Ein Pferd allein kann 1200 Kilogramm ziehen. 2 Pferde zusammen können 6000 Kilogramm ziehen. Also das Fünffache. Die Kombination von einzelnen Einflüssen kann viel mehr bewirken als einzelne Einflüsse getrennt. Es ist so ein Segen, Hilfe zu bekommen und Hilfe zu geben. Und wir alle brauchen einander. Und wir brauchen es auch, von anderen gebraucht zu werden. Wenn ich an Weggefährten denke, muss ich an 2 Freunde denken. Ich muss an Norman und an Mattes denken. Weil die beiden über die letzten 20 Jahre in verschiedensten Situationen immer für mich da gewesen waren. In guten Zeiten, wie zum Beispiel meiner Verlobung oder meiner Hochzeit oder auch wenn wir gemeinsam Leuten geholfen haben, zum Glauben zu kommen, aber auch in schlechten oder in schwierigen Zeiten, wie zum Beispiel den Tod meines Vaters oder meines besten Freundes, der mir geholfen hat, zum Glauben zu kommen. Die beiden waren für mich da und haben mir immer wieder geholfen, meinen Blick auf Gott zu richten. Damit bin ich bei meinem 2. Punkt. Gott ist mit dir. Ojas hatte auch erwähnt, dass er während seines Laufs ständig gebetet hatte. Und er wusste, ich brauche Gott und Gott ist mit mir. Meistens denken wir an Gott, wenn es schwierig wird, wenn die Herausforderungen kommen, wenn wir merken, wie schwach wir selber sind, an unsere Grenzen stoßen. Während seines Laufs gab es für Ojas immer wieder Momente, in denen er dachte, ich kann nicht mehr, ich sollte aufgeben. Und wir sehen auch auf dem Foto in seinem Gesicht, dass er sich quälen musste und überwinden musste. Gerade, denke ich mal, zum Ende der Strecke hin. Aber er dachte sich denn, wenn ich jetzt hier aufgebe, dann werde ich es schon nach 2 Minuten wieder bereuen. Und er betete. Und das gab ihm Kraft. An welchen Punkten in deinem Leben denkst du ans Aufgeben? Wie gehst du mit schwierigen Situationen und Konflikten um? Distanzierst du dich? Oder suchst du nur Austausch mit denjenigen, die dir zustimmen? Oder suchst du nach gemeinsamen Lösungen? Gut, dass wir Gott haben und dass er mit uns ist. Lass uns mal ein Versprechen anschauen, das Gott uns im Alten Testament gegeben hat und das dann im Neuen Testament nochmal wiederholt wurde. Josua 1, Vers 5. Da steht, kein Feind wird sich gegen dich behaupten können, denn ich werde dir ein Leben lang zur Seite stehen, genauso wie ich Mose zur Seite gestanden habe. Niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich im Stich lassen. Sei mutig und entschlossen. Was für ein wunderbares Versprechen. Gott versprach hier Josua, mit ihm zu sein und ihm den Sieg zu geben. Nicht, weil Josua so toll war oder Israel so ein tolles Volk war, sondern weil Gott so großartig und so treu ist. Und das Versprechen wurde im Neuen Testament, im Hebräer 13, Vers 5, nochmal wiederholt und zitiert. Wir alle brauchen Gott, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Deshalb ist er auch in die Welt gekommen. Er ist mit uns. Er ist für uns. Und ich mag es, wie es Paulus im Römerbrief so wunderbar formuliert. Er schreibt im Römer 8, Vers 31, also er fragt einfach nur, ist Gott für uns? Wer kann dann gegen uns sein? Die Sterndeuter vertrauten Gott und sie ließen sich von ihm leiten. Sie hatten die verschiedenen Prophezeiungen über den Messias vor Augen. Sie folgten allen Hinweisen und Zeichen, die sie bekommen konnten. Sie folgten zum Beispiel diesem Morgenstern. Auch wir können Gottes Leitung in unserem Leben erfahren. Gott spricht ja auf verschiedenen Kanälen zu uns. Er spricht primär durch sein Wort. Er spricht aber auch durch den Heiligen Geist, durch Engel, durch Menschen, durch unser Gewissen, durch Erfahrungen, durch Ereignisse, ja sogar durch Träume zu uns. Wir sehen in der Geschichte, wie Gott im Traum zu den Sterndeutern sprach. Wir wissen nicht, ob er jetzt nur zu einem Sternenwärter gesprochen hat und erst den anderen erzählt hat oder ob er zu allen gleichzeitig im Traum gesprochen hat. Wir wissen nicht mal, wie viele Sternenwärter es überhaupt waren, zumindest nicht aus der Bibel. Alle Informationen darüber, wie sie hießen und wie viele es waren, stammen aus Legenden, die erst in späteren Jahrhunderten entstanden sind. Was wissen wir überhaupt über diese Sterndeuter? Nicht viel. Wir wissen nur, dass sie eine weite Reise zurückgelegt hatten und dass sie wahrscheinlich monatelang unterwegs waren. Wir wissen, dass sie wohlhabend, gut ausgebildet und sehr weise waren. Ihre Weisheit zeigte sich darin, dass sie nach der Wahrheit suchten. Weise Menschen sind nicht zufrieden mit Vermutungen oder Spekulationen. Sie wollen die Wahrheit wissen und fragen nach und sind neugierig, so wie die Sterndeuter. Wenn du Jesus suchst, dann wirst du ihn auch finden. Gott wird dir dabei helfen, so wie er den Sterndeutern geholfen hat. Sie glaubten an die Prophezeiungen und verfolgten gemeinsam ihr Ziel. Und damit bin ich bei meinem dritten und letzten Punkt. Behalte das Ziel vor Augen. Die Sterndeuter hatten ein Ziel vor Augen. Und es war nicht nur irgendein Ziel, sondern sie wollten unbedingt zu dem König der Juden. Weil sie wussten, wer das war. Sie wussten, dass er nicht nur der König der Juden war, sondern dass er der König aller Könige war. Sie wussten, dass Gott persönlich in die Welt gekommen war. Und sie wollten es mit ihren eigenen Augen sehen. Sie wollten das so sehr, dass sie sogar verschiedene Menschen in Jerusalem fragten, wo dieser König der Juden geboren wurde. Es ist so wichtig, Ziele im Leben zu haben. Nach Zielen zu streben, ist unsere eigene Verantwortung. Ziele geben uns einen Fokus. Und umso fokussierter wir sind, desto effektiver können wir auch sein. Ich mag das Beispiel von Sonnenstrahlen. Wenn man eine Lupe nimmt und Sonnenstrahlen auf ein Ziel hin fokussiert, dann kann man ein Feuer entfachen. Und wenn man sogar die Strahlen hochgradig weiterhin bündelt und fokussiert, kann man einen Laserstrahl generieren. Und Laserstrahlen können Stahl durchschneiden oder Tumorgewebe zerstören. Ziele fokussieren unser Leben. Sie geben uns Antrieb und Orientierung. Ohne Ziele sind wir eher orientierungslos und lassen uns eher von unseren Umständen leiten. Gott hat viele Ziele. Er hatte Ziele für die Vergangenheit und er hat auch Ziele für die Zukunft und er hat sogar Ziele für die Ewigkeit. Welche Ziele hat Gott für dich ganz persönlich? Hier ist ein Ziel, das er ganz sicher für dein Leben hat. Römer 8, Vers 29. Im Römer 8, 29. Da steht, schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinen Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Gottes Ziel für dich ist es, dass du immer mehr wie Jesus wirst. Warum? Warum? Damit du auch bei Jesus ankommst. Jesus selber hatte viele Ziele in seinem Leben. Wir sehen immer wieder, wie er davon redete, was er als nächstes tun würde oder wofür er überhaupt gekommen ist. Er sagte, ich bin gekommen, um das Reich Gottes zu verkünden. Markus 1. Er sagte, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Lukas 19. Er sagte, ich bin gekommen, um ein Feuer anzuzünden auf Erden. Lukas 12. Und ich bin gekommen, um zu dienen, um mein Leben als Lösegeld zu geben. Markus 10. Und es gibt noch viele weitere Verse. Stecke dir Ziele für das neue Jahr. Schreibe sie auf. Als junger Christ habe ich mir immer wieder meine Ziele aufgeschrieben. Ich wollte Ziele erreichen in Beziehungen. Ich hatte mir Ziele aufgeschrieben für mein Studium, für meine finanzielle Situation, für meine Gesundheit. Ich wollte in besonderen Aufgaben Ziele erreichen. Das möchte ich natürlich auch weiterhin tun. Was ist dir wichtig in deinem Leben? Vielleicht hast du die falschen Prioritäten. Orientiere dich an den Zielen, die Jesus hatte. Vielleicht denkst du, ja, Jesus war ja auch Gott, der hat ja gut reden. Aber lass uns mal die Haltung anschauen von jemandem, der nicht Gott war, sondern Jesus nachgefolgt ist. Paulus, Apostelgeschichte 20, Vers 24. Da schreibt er, doch es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufs erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe. Den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Paulus verglich sich selber mit einem Läufer, der einen Lauf zu laufen hatte und unbedingt auch im Ziel ankommen wollte. Und so wie Paulus hat jeder von uns auch seinen eigenen Lauf zu laufen. Jeder von uns hat seine eigene Aufgabe von Gott bekommen. Ojas hat es geschafft, sein Ziel zu erreichen. Er ist den Marathon bis zum Ende gelaufen, 42 Kilometer. Was für eine Leistung. Hier ist das Beweisfoto. Und hey, 3 Stunden 37 ist eine super Zeit, ist eine super Leistung. Aber ihr könnt ihm gerne gratulieren, wenn ihr ihn noch nachher seht. Ojas erwähnte auch, dass er während seines Laufs immer wieder an die nächsten Kilometer dachte. Erst wollte er 10 Kilometer schaffen, dann wollte er 20 Kilometer schaffen, dann 30, dann 32. Und mit jedem erreichten Abschnitt zog er daraus neue Kraft und schaute wieder weiter nach vorne. Es half ihm, Etappenziele zu haben. Und so kannst auch du dir Etappenziele für dein Leben stecken. Beim Fußball hört man immer wieder, wie die Trainer und die Spieler sagen, wir denken von Spiel zu Spiel. Obwohl sie eigentlich ein übergeordnetes Ziel im Hinterkopf haben. Scott Green hat mir mal erzählt, dass er eine Zeit lang seinen Sohn beim Basketball gecoacht hat. Und wenn sein Sohn mal irgendwie frustriert war über sich selbst oder über seine Mannschaftskameraden, hat Scott ihn gefragt, what is your next play? Was ist dein nächster Spielzug? Scott wollte seinem Sohn helfen, nach vorne zu schauen und sich neue Ziele zu stecken und sich nicht so sehr über die Fehler anderer oder über seine eigenen Fehler aufzuregen. Du musst dir keine großen Ziele in deinem Leben stecken. Du kannst dir auch kleine Ziele stecken. Ich wurde in den letzten anderthalb Jahren zweimal operiert. Jeweils an meiner Leiste. Einmal die rechte Seite, einmal die linke Seite. Und ich habe mir jeweils für meinen Krankenhausaufenthalt kleine Ziele gesteckt. Mein erstes Ziel war, ich wollte erst einmal nach der Narkose wieder aufwachen. Mein nächstes Ziel war dann, ich wollte aus dem Bett aufstehen und mich aufrichten. Dann wollte ich einfach nur auf die Beine kommen. Und dann zur Toilette einfach nur laufen und zurück. Und das waren alles kleine Ziele, aber für mich waren das riesengroße Ziele. Am Ende sind es nicht die großen Schritte, die uns ans Ziel bringen, sondern die vielen, vielen kleinen Schritte, die wir in unserem Leben machen, die uns ins Ziel bringen. Am Ende der Geschichte mit den Sternleuten heißt es, sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter, Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Sie hatten ihr gemeinsames Ziel erreicht. Sie waren bei dem neugeborenen Jesus angekommen. Stell dir mal die Situation vor. Erwachsene Männer knien hier vor einem Baby nieder und beten es an und überreichen Geschenke. Wie muss das ausgesehen haben? Aber sie wussten, Gott ist hier mit uns Menschen. Im Alten Testament sehen wir immer wieder, wie Gott gewaltig und majestätisch auftrat. Wie er zum Beispiel aus einer Feuersäule heraus redete, aus sowas wie einem Tornado. Warum kam er nun als ein Baby in die Welt? Babys sind schwach und wehrlos. Babys kannst du hochnehmen und knuddeln und küssen. Sie sind total offen und total verletzlich. Warum würde Gott als ein Baby in diese Welt kommen? Weil er uns nah sein möchte. Weil er nicht möchte, dass irgendetwas zwischen uns steht. Babys brauchen Nähe und Zuwendung, um überhaupt zu überleben. Jesus ist für diese Nähe am Kreuz gestorben. Nicht damit er überlebt, sondern damit wir überleben. Damit nichts mehr zwischen uns steht. Justine hat mir erzählt, sie war am Donnerstag im Hope Seniorenzentrum. Und ihr geht's nicht gut. Ihr könnt gerne für sie beten. Sie hat einen Bandscheibenvorfall, eine Halswirbelsäule, hat starke Schmerzen. Und sie war einfach ziemlich traurig. Es war einfach ein blöder Tag. Und plötzlich kam ein älterer Mann aus Kamerun in die Einrichtung. Und er wollte Geld für eine Schule in Kamerun sammeln. Und sie kamen dann ins Gespräch und Justine wünschte ihm einfach Gottes Segen auch für das Projekt. Und der Mann schaute sie an und sagte, Kind, weil du gerade von Gott redest, möchte ich mit dir beten. Und er nahm ihre Hand und sie beteten zusammen. Und er betete, sorry, und er betete einfach für Justine und für die Schmerzen. Und er schaute sie danach an und sagte, sei nicht traurig. Gott sieht dich und deine Schmerzen. Und er steht dir bei und er ist hier bei dir. Und so plötzlich, wie er da war, war er wieder weg. Und Justine stand da und dachte, war das hier gerade ein Engel? Die Sternleute haben auch jemanden besucht. Sie besuchten Jesus und seine Mutter. Und sie übergaben ihnen Geschenke. Und wer weiß, vielleicht haben die Geschenke der Familie geholfen, dass sie fliehen konnten, weil König Herodes alle Erstgeborenen töten ließ. Du kannst mit deinen Geschenken auch einen großen Unterschied machen. Aber was bist du bereit zu schenken? Was bist du bereit zu geben? Was ist dein Ziel fürs kommende Jahr? Worin möchtest du wachsen und mehr wie Jesus werden? Was bist du bereit zu opfern? Welche Strecke bist du bereit zu gehen für Jesus? Ich werde mir fürs neue Jahr auf jeden Fall wieder meine Ziele aufschreiben. Und ich weiß, es ist so ermutigend, wenn man am Ende des Jahres mal zurückschaut und sieht, was man alles gemacht hat. Ziele zu setzen erfordert Mut und auch Glauben und Gebet. Aber setze dir Ziele fürs neue Jahr und schreib sie auf und bringe sie vor Gott. Sieh, was er daraus machen wird. Und behalte das endgültige Ziel vor Augen, dieses Leben hier zu überwinden und am Ende bei Jesus anzukommen. Bis dahin haben wir aber alle noch einen langen Weg vor uns. Wir haben alle unseren eigenen Marathonlauf zu laufen. Deshalb lasst uns so laufen, dass wir auch am Ende im Ziel ankommen. Lasst uns gemeinsam laufen und nicht jeder für sich allein. Lasst uns mit Gott laufen und nicht ohne ihn. Lasst uns ein Ziel vor Augen behalten, so wie die Sterndeuter. Und so wie Ojas brauchen wir alle Weggefährten in unserem Leben. Gott hat uns diese Weggefährten gegeben, die uns auf unserer Reise begleiten und helfen werden, im Ziel anzukommen. In diesem Sinne wünsche ich euch alle eine wunderbare Weihnachtszeit und Gottes Segen fürs neue Jahr. Amen.